Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Wir leben in einer mobilen Gesellschaft und dazu gehört auch immer mehr, dass Frauen und Männer aus unterschiedlichen Kulturen zusammenfinden und auch heiraten, trotz diverser Unterschiede in Lebensauffassung und familiärem Hintergrund. Glück und Unglück können in diesen Partnerschaften jedoch ganz nah beieinander liegen, je nachdem, wie die Herausforderung der Unterschiede gemeinsam bewältigt werden. Der Historiker Michael Jaismann hat ein Buch über die Kulturgeschichte binationaler Paare geschrieben. Und ich fragte ihn, warum im alten Griechenland zum Beispiel eine interkulturelle Partnerschaft eingegangen wurde.
Also das hatte die verschiedensten Gründe. Vor allen Dingen natürlich war es ein Bestandteil von strategischen Heiratsallianzen der Oberschicht, die versuchen, ihre Handelsbeziehungen zu stärken und Handelsplätze zu sichern durch familiäre Bande mit dort Wohnenden. Das war ein ganz zentrales Motiv.
Und wovon hing es dann ab, dass diejenigen dann auch in die Gesellschaft integriert wurden, die dazu geheiratet haben?
Also die dazu geheiratet haben, wurden in die Gesellschaft integriert in dem Maße, in dem sie sozial respektabel waren. Also wenn ein reicher athenischer Kaufmann eine reiche Frau von einem Handelsplatz jenseits des Schwarzen Meeres heiratete, dann war das sozusagen absolut legitim und da wurde gar nicht drüber gesprochen. Da wurde erst drüber gesprochen, als Perikles ein Gesetz erließ, dass er eine Unterscheidung in der athenischen Gesellschaft schuf, die besagte, wir können nicht mehr alle Fremden aufnehmen, wir können auch nicht akzeptieren, dass die ungleichen Menschen hier bei uns genau die gleichen Rechte haben wie die gleichen Menschen, nämlich die Athener selbst. Und deshalb müssen wir da jetzt gewissermaßen einen Zaun hochziehen und das hat er dann auch getan.
Das erinnert ja fast ein bisschen an unsere aktuellen Debatten im Moment, wenn es darum geht, wer beispielsweise in einem bestimmten Land, wer in Europa sein darf, wer nicht. Ich denke auch an die Diskussionen um Übergriffe beispielsweise auf dem Kölner Hauptbahnhof zu Silvester, wo es ja auch ganz stark darum ging, was passiert jetzt, wenn jetzt arabische junge Männer auf deutsche junge Frauen treffen. Inwiefern muss da, sage ich jetzt mal, auch von der Gesetzgebung her auch ein Rahmen geschaffen werden in der Gesellschaft, damit solche Beziehungen und Paare aus unterschiedlichen Kulturen eine Grundlage haben?
Also das ist sehr interessant, was Sie ansprechen, weil sich da schon einiges in Deutschland getan hat. Nehmen Sie nur die Rechtsprechung dazu, die Sie gerade erwähnt haben. Worauf stützt die sich, wenn solche Übergriffe, und das waren ja manchmal sehr rabiate Übergriffe, wenn die geschehen, wie ist denn ein solcher Täter zu beurteilen? Und da galt bislang, also bis zum Jahre 2010 etwa, galt, dass es so etwas wie eine kulturelle Entschuldigung gab oder ein kultureller Minderungsgrund, wenn man sagt, naja, dieser Mensch ist in dieser bestimmten Kultur aufgewachsen und er konnte halt gar nicht anders, weil das ihm seine Kultur so vorgab. Das war ein Relikt noch aus der Gerichtsbarkeit über den Nationalsozialismus. Da war das oft eine Entschuldigung, dass man sagte, der Mensch, der war so jung und der kannte gar nichts und der ist gewissermaßen damit entschuldigt. So, diese Rechtsprechung hat sich nach 2010 radikal geändert und es ist so, dass heute diese Art von kultureller Entschuldigung nicht mehr stattfindet.
Das war jetzt ein Sprung von der Geschichte in die Gegenwart. Ist es schwerer geworden im Laufe der Jahre oder ist es leichter geworden?
Ich glaube, ehrlich gesagt, es ist immer gleich schwer oder gleich leicht. Nur es hing eben zu unterschiedlichen Zeiten von unterschiedlichen Kriterien ab. Mal war es der soziale Stand, mal war es auch der Bildungsstand, mal war es die ethnische Abstammung. Das war also immer unterschiedlich, aber leicht war es nie. Und warum war es nicht leicht? Weil es der Gesellschaft einen Spiegel vorgehalten hat. Aha, die anderen sind so, ihr seid so. Das ist eine selbstreflexive Ebene, die durch den anderen in die Familie kommt. Und das ist nicht immer ganz leicht auszuhalten.
Und gibt es da Strategien, wie Paare damit umgegangen sind?
Ja, es Es gibt bemerkenswerte Strategien im Fall von Ruth Sirisi und Kama Sirisi aus Botswana, die unter den schlimmsten Pressionen doch zusammengefunden haben und 1950 den ersten weltweiten Protest gegen Rassendiskriminierung ausgelöst haben. Die haben gesagt, das war also eine weiße Engländerin und ein Afrikaner aus Botswana, wir sind nicht zwei verschiedene Rassen. Wir sind ein und derselben Rasse. Und alles, was wir aushandeln, handeln wir als Frau und Mann untereinander aus. Und sonst ist da gar nichts. Das war also eine radikale Position der Individualisierung und der sozusagen selbstgewollten Gleichstellung.
Michael Jaismann, Historiker an der Humboldt-Universität in Berlin, war das. Er sprach über sein Buch »Die Freiheit der Liebe – Paare zwischen zwei Kulturen«. Es ist übrigens im Hansa Verlag erschienen.